Beginnen wir wieder mit einem Vater unser.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Also heute geht es um die dritte der Kardinaltugenden, die Tapferkeit. Und die Kardinaltugenden sind ja menschliche Tugenden, sittliche Tugenden. Das heißt, die kennt man auch außerhalb des Christentums. Ja. Und deswegen ist es vielleicht für uns Deutschsprachige oft ganz spannend, wenn wir auch schauen, wie das in einem germanisch-heidnischen Kontext gesehen worden ist, woher das Wort kommt und so weiter, weil das ja ein Entwicklungsstrang unserer Kultur ist und der andere, der römische, griechische, ist sozusagen etwas anderes, was zusammenfließt und das hat nicht ungefähr, ist nicht immer unbedingt deckungsgleich, aber man kann so manche Dinge entdecken. Unser Wort Tapferkeit kommt von Tafar aus dem Althochdeutschen und das heißt eigentlich, das hat mir sehr gut gefallen, wie ich das gelesen habe, schwer, gewichtig, dick und fest. Warum? Kommt, das hat dann diese Entwicklung genommen, weil natürlich die Leute, die also dick und fest und gewichtig waren, das waren oft die wichtigeren Leute, weil die haben halt mehr zu essen bekommen. Ja. Deswegen hat es auch die Bedeutung gehabt, dass es wichtig bedeutet, bedeutend, ansehnlich, tüchtig, ja, das waren die Großen, die Dicken und Festen, aber dann eben auch, Germanen waren ein kriegerisches Volk, das sind die Furchtlosen, die Kühnen. Deswegen ist dann letztendlich dann in der Entwicklung der Sprache das eigentlich übrig geblieben, dass Tapferkeit eigentlich dann diese Bedeutung bekommen hat. Auf Griechisch heißt Tapferkeit Andrea, was eigentlich Mannhaftigkeit bekommen heißt, ja, also das Männliche. Und da sieht man auch schon, woher das kommt, also das ist die Tugend des Mannes, hat man sich gedacht. Der muss ja tapfer sein, wenn es um Kriege geht, wenn er seinem Mann stehen muss, wie man das heute noch sagt und so weiter. Schon Platon, ein grundlegender griechischer Philosoph, hat dann diese Mannhaftigkeit aber als eine der Kardinaltugenden gesehen, also eine grundlegend menschliche Tugend, was eigentlich auch schon darauf hinweist, dass es natürlich nicht auf Männer beschränkt ist. Ja. Es grundlegend menschlich sein soll, das, worum sich die anderen Tugenden auch drehen, heißt diese Tapferkeit etwas, was jeden Menschen betrifft. Aristoteles später hat dann diese Tugend eigentlich sehr schön beschrieben, nämlich irgendwie anders, als man sich das denken würde, wenn man so an tapfere Leute denkt, dass diese Andrea bedeutet, dem Furchtbaren trotz Furcht standzuhalten. Also wenn man sich das überlegt, der Tapfere ist nicht unbedingt derjenige, der niemals Angst hat, sondern derjenige, der lernt, mit seiner Angst umzugehen und trotzdem standzuhalten, obwohl er Angst hat. Ja? Und das ist eigentlich schon ein sehr, sehr weitgehender Schritt, sehr menschlich gesehen. Und er spricht, Aristoteles, dann auch speziell von der Furcht. Es ist auch die Kunst, nicht zu viel Furcht zu haben und die Kunst auch nicht zu wenig Furcht zu haben. Ja, weil das kennt man ja auch, dass jemand überhaupt nie Angst hat, ja, auch nicht vielleicht immer der ist, der am meisten Erfolg haben wird, am Schlachtfeld zum Beispiel oder so. Ja, ich kenne einen Menschen, von dem ich mich sagen traue, dass er wahrscheinlich in seinem Leben überhaupt sich nie gefürchtet hat, das ist meine Großmutter, die war immer völlig furchtlos, die hat also viel durchgemacht. Und hat also Geschichten hat es von der gegeben, das hat man nicht geglaubt, wo sie also geflohen ist aus Mähren in 45er Jahren und dann hat sie in Zuckerl-Sackerl hat ihre Perlen drin gehabt, hat dann noch den Grenzern angeboten und so weiter. Also, aber das war teilweise schon schwierig. Also so ist sie dann auch Auto gefahren, das war sehr gefährlich. Aber also nicht zu viel und nicht zu wenig Furcht haben, heißt es. Auf Lateinisch nennt man dann diese Tapferkeit Virtus ursprünglich. Also auch eigentlich das, die wörtliche Übersetzung, also wieder Männlichkeit, Mannhaftigkeit. Also dieser Ausdruck kommt zu den Klassikern, mit Caesar und bei Tacitus vor, die ja sehr viel beschreiben über Kriegshandwerk und welche Schlachten man gewinnt und so weiter. Und die aber auch schon ganz bewusst unterscheiden, dass Virtus etwas grundlegend anderes ist als das, was man auf Lateinisch Audacia nennt. Und das ist Wagemut, Kühnheit. Also nicht jeder, der einfach alles wagt und sich überall hineinwirft, ist unbedingt der Tapferste. Tapferkeit ist immer schon etwas, was auch mit Besonnenheit zu tun hat. Was damit zu tun hat, dass da etwas Größeres auch dahinter steckt. Im christlichen Kontext hat man dann ein anderes lateinisches Vokabel dafür verwendet, nämlich Fortitudo. Und das heißt eigentlich auch Tapferkeit übersetzt, aber es ist eben auch, um es zu unterscheiden, dass es also nicht nur um das Schlachtgetümmel geht, sondern Fortitudo etwas ist, was also wirklich also jetzt speziell diese Tugend, diese sittliche Tugend bezeichnet. Damit hat sich natürlich, wie mit allem, auch der heilige Thomas von Aquin beschäftigt. Und es ist recht spannend, sich das anzuschauen, weil man, ich kann das jetzt nur sehr verkürzt und sehr platt wiedergeben, das wird seiner Genialität nicht gerecht, das möchte ich gleich sagen, aber man kann ein bisschen schauen, wie Thomas von Aquin arbeitet. Der hat nämlich etwas sehr Interessantes, eine interessante Art, an die Probleme heranzugehen, die er beschreiben will. Zuerst zählt er die Gründe auf, die dagegen sprechen, aber die macht er meistens so schlüssig, dass man sich denkt, ja, das stimmt ja alles, Umstand zu widerlegen. Ja. Also zuerst, er stellt sich zum Beispiel die Frage, wird gefragt, ob die Tapferkeit tatsächlich eine Tugend sein soll. Ist das wirklich eine Tugend, etwas Erstrebenswertes auch? Ja. Und dann nennt er mal drei Gründe, warum das nicht so sein soll. Und der erste Grund ist, dass Paulus ja schreibt, 2. Korintherbrief 12, 9, die Kraft, die Gnade, kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Wir kennen das von Paulus nicht, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das ist doch genau das Gegenteil, das Virtus und das Fortitudo. Also eigentlich müsste doch Schwachheit die Tugend sein, nicht? Das stimmt doch eigentlich, oder? Das zweite, sagt er, kann das wirklich eine göttliche oder eine sittliche Tugend sein, ja, weil viele, die tapfer erscheinen, ja, die handeln aus Unwissenheit, ja, oder vielleicht einfach nur, weil sie besonders viel Erfahrung haben im Kriegshandwerk oder so, das wissen sie, da ist mir eine Geschichte in den Sinn gekommen, die mir einmal der Herr Swoboda erzählt hat, der voller Geschichten aus dem Krieg war, wenn sich alle an ihn erinnern, der etwas sehr Interessantes mir einmal erzählt hat, nämlich, dass er an die Front geschickt worden ist und da hat es eine Kompanie gegeben und das, wie das halt war, das waren 150 Mann, die sind in die Schlachten geschickt worden, da sind welche gefallen, da sind zurückgekommen und wurden wieder aufgefüllt auf 150, dann wieder in die Schlacht, wieder zurück, wieder aufgefüllt, also furchtbar. Und irgendwann ist man drauf gekommen, da kommen immer dieselben zurück. Da gibt es immer dieselben, die überleben. Und da hat man untersucht, warum gerade die überleben. Und dann ist man drauf gekommen, im Krieg ist es ja notwendig, da bei der Infanterie, wenn man in ein Feuergefecht kommt, dass man in Deckung geht, mit ganzem Rucksack und Gewehr und Last, und dann wieder aufhüpft und dann weiter und dann wieder in Deckung und wieder aufhüpft. Und manche haben das brav gemacht, wie sie es gelernt haben, und waren innerhalb einiger, also nach einiger Zeit total erschöpft. Und manche haben irgendwie im Gefühl gehabt, wann es wirklich notwendig ist und sind nur dann in Deckung gegangen. Und die haben überlebt. Also das ist genau das, was der Thomas von Aquin hier auch meint. Das kann Erfahrung sein, das sind vielleicht die Tapfersten und so weiter und die Wirklichkeit ist einfach Dinge, die man gelernt hat mit der Zeit, vielleicht auch sehr schmerzhaft, nicht? Tapferkeit, schreibt der Thomas von Aquin, kann ja auch kommen aus Furcht, nicht? Dass man einfach nur voranstürmt, beispielsweise in der Schlacht, weil man Angst hat, dafür sonst bestraft zu werden. Oder aus Leidenschaft, weil man zornig ist oder sowas. Kann das eine Tugend sein? Ja? Na gut. Und dann sagt er, Tapferkeit äußert sich ja vor allem dann mit den Dingen, die ich tue, aber Tugenden müssen doch eigentlich in der Seele stattfinden. Ja. Außer lauter Gründe, warum Tapferkeit keine Tugend ist. Also man denkt sich, hat doch recht. Aber, was heißt immer, ich antworte, erstens einmal, jede Tugend muss bewirken, dass der Mensch gut ist. das ist das Wesen einer Tugend, ja, dass es den Menschen gut macht und deswegen bewirkt, dass auch Gutes tut natürlich. Ja. Und es geht tatsächlich um die Schwachheit, die uns stark macht, aber Paulus spricht speziell an die Schwachheit des Fleisches, nicht die Schwachheit der Seele. Gerade wenn die Seele stark ist und tapfer ist, dann überwindet sie eben die Schwachheit des Fleisches. Und so, deswegen sagt Paulus, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und genau darin erweist sich eben die Gnade Gottes. Ja. Das Zweite, dass es eine äußerliche Tat ist, die den Tapferen tapfer sein lässt, aber die Tugend ist der innere Antrieb. Ja. Und natürlich ist es nicht die Tugend der Tapferkeit, wenn man aus Angst sozusagen in eine Tat setzt, sondern immer die innere freie Wahl. Deswegen ist es eine Tugend. Aber das gibt es eben auch, dass jemand aus freiem Entschluss tapfer ist, tapfere Dinge tut. Ja. Und so auch der dritte Punkt. Es stimmt, dass sich der Leib, wenn er Stärke zeigt und er tapfer agiert und so weiter, dass das etwas Äußeres, Leibliches ist, aber es muss von der Seele kommen. Ja. Und so schreibt er, was für die Seele die Tapferkeit ist, ist für den Leib dann die Stärke. Ja. Der Leib kann stark sein, kann etwas tun, aber die Seele muss dabei tapfer sein. Ja. Also es muss von innen kommen. Das ist also sehr schön abgelehnt. Wie gesagt, das ist viel weiter ausgebreitet und man könnte das, da muss man finden, es hat eine unglaubliche Tiefe. Nur ich wollte es auch mal ein bisschen beschreiben, weil es so spannend ist, das könnte man auch von ihm lernen, wie Thomas Dinge beschreibt, indem er zuerst das Gegenteil unglaublich schön begründet, um es da zu widerlegen. Ja. Auch gerade, wenn man in Auseinandersetzung mit jemand anderem ist, das war immer wieder auch, dass man versucht, die Gegenseite mal wirklich zu verstehen, ja, um dann darüber reden zu können. Aber inzwischen ist irgendwie in der christlichen Philosophie, muss man eigentlich sagen, die Tugend der Tapferkeit eindeutig als eine der Kardinaltugenden anerkannt. Josef Pieper hat viel darüber geschrieben, ein bekannter christlicher Philosoph. Und das bedeutet, dass man bereit ist, Verwundung hinzunehmen, sogar bis zum Tod. Wenn ich tapfer bin, heißt das eben, dass ich bereit bin, sogar dafür zu leiden. Christus selbst ist das beste Beispiel dafür. Er hat gesiegt in seinem Tod. Das ist echte Tapferkeit, nicht? Die Märtyrer sind die, die gewonnen haben. Ja? Die bereit waren sogar zu sterben für ihren Glauben. Da sieht man auch, dass die Tapferkeit als Tugend teilweise eigentlich sogar fast ein Widerspruch sein kann zu dem, was man sozusagen landläufig als kühn oder wagemutig im Krieg oder was darstellt. Da ist vielleicht ein Franz Jägerstätter tapferer gewesen als andere, die nicht getraut haben, aufzubegehren, aber dann sich im Schlachtfeld als Soldaten halt bewährt haben, nicht? Soldatisch, ja. Aber dass die wahre Tapferkeit, die als Tugend gelebt wird, vielleicht auch gerade darin besteht, dass man bereit ist, sogar bis zur Selbstaufgabe, bis zur Hingabe des Lebens, sozusagen diese Fortitudo zu leben. Die Tapferkeit bedeutet also, in schwierigen Situationen und auch trotz Rückschlägen standzuhalten. Das klingt also gar nicht sehr glorreich, ja, aber das ist die wahre Tapferkeit. Sie beinhaltet eben Leidensfähigkeit. Also ist eigentlich das Gegenteil von dieser Wehleidigkeit, von der, wie ich finde, unsere Zeit ganz besonders geprägt ist. Ich muss das wirklich so sagen. Ja. Tapferkeit, das sagen schon die griechischen Philosophen, muss sich auszeichnen dadurch, dass sie übergeordneten Werken zustrebt. Nicht? Auch das beinhaltet Tapferkeit, dass man die Fähigkeit hat, das Ganze zu sehen. Ja? Also nicht nur das eigene immer, sondern sich einzusetzen für etwas Größeres Ganzes. Drittens ist die Tapferkeit die Bereitschaft, dass man etwas durchsteht, ohne Garantie auf die eigene Unversehrtheit. Ja? Dass man eben nicht immer nur schaut, habe ich jetzt unmittelbar was davon, meine Befindlichkeiten, werden die befriedigt und so weiter. Sondern dass man sogar für etwas Größeres einsteht. Wir haben mit all diesen Dingen ein bisschen ein Problem, weil diese schönen Tugenden von den Nazis so missbraucht worden sind. Ja. Die Dinge, die eigentlich gut sind, ja, wenn ich für ein hohes Ziel bereit bin, sogar zu sterben, ist das was Schönes. Aber das ist pervertiert worden, wenn man plötzlich nur noch für den Führer stirbt und für das Großdeutsche Reich oder sonst etwas, was nicht das höchste Ziel ist. Und es gehört auch dazu, dass die Tapferkeit doch sich für einen glücklichen Ausgang einsetzt. Also einfach nur tapfer zu sein, um dann sein Leben hinzugeben, das ist nicht echte Tapferkeit, sondern man sollte ein Ziel haben, sollte schon zum Ziel haben, auch wenn man, selbst wenn man es nicht erreicht, dass das sozusagen etwas Gutes bewirkt. Es ist die große Frage, was eigentlich ist ein glücklicher Ausgang? Wie gesagt, ist der glückliche Ausgang, dass die arische Rasse sich jetzt auf ganz Europa verbreitet und die Herrschaft über alle übernimmt, oder doch was anderes? Ja? Insofern sieht man eben, wie das auch missbraucht werden kann, aber ob es wirklich die Tugend ist, hängt eben auch davon ab, ob das Ziel, wofür sie eingesetzt wird, das Richtige ist. In Österreich hat es etwas Interessantes gegeben, im Unterschied nämlich zu Deutschland, nämlich auch wenn man jetzt wieder aufs Militärische schaut, und natürlich bei einer Tugend wie der Tapferkeit kann man schon aufs Militär schauen, weil dort wird das sozusagen immer wieder gefordert, aber man merkt, finde ich, schon, dass Österreich sehr christlich geprägt war, weil es hat einen großen Unterschied gegeben zwischen dem deutschen Militär und dem österreichischen Militär. Nämlich dort gibt es die sogenannte Auftragstaktik und bei uns die, dort gibt es die Befehlstaktik und bei uns die sogenannte Auftragstaktik. Das heißt, klassischerweise preußisch war es, ein Soldat kriegt den Befehl, 400 Meter in diese Richtung zu marschieren und dann dort einen Schützengraben auszuheben oder sonst etwas. Und der österreichische Soldat hat im Prinzip den Befehl bekommen, rücke vor und schau, was dort ist und wenn mach etwas Sinnvolles, ja, bekämpfe den Feind dort und dort, ja. Und deswegen hat es in Österreich einen Orden gegeben, das Marie-Theresien-Kreuz. Das hat man bekommen, wenn man ohne Befehl etwas Sinnvolles gemacht hat, was wesentlich zu einem Erfolg beigetragen hat. Ja. Was hat man in Österreich als tapfer gesehen, was vielmehr dem Wesen der Tugend entspricht, als blinden Gehorsam, nur ich mache halt alles, was man mir sagt. Ich habe ein nettes Erlebnis gehabt, da gibt es in der Schatzkammer in Wien so Prachtexemplare dieses Ordens, aus Diamanten und so weiter, die sind dort ausgestellt. Und ich habe mal afrikanischen Freunden in meinem fließenden Französisch das erklärt und eben auch erklärt, dass das einen Unterschied zu Deutschland ausmacht, was ich jetzt gerade gesagt habe. Und plötzlich kommt einer, der dort mitgehört hat, und sagt, ich bin Franzose, ich habe das jetzt gehört. Wir Franzosen hätten auch diesen Leuten die Orden gegeben. Begeistert davon, ja. Aber es ist irgendwie, das ist was. Wofür mache ich das? Und also Tapferkeit muss schon auch von innen kommen. Ja, Deutschland hat inzwischen auch gelernt, dort gibt es auch in diese Richtung gibt es innere Führung beim deutschen Militär, dass man eben nicht nur blind Befehle befolgt und sagt, ich habe nur meine Pflicht getan, das ist ja das, was so viel Unheil auch angerichtet hat. Es gibt auch einen zweiten Witz, der vielleicht auch recht schön, ein bisschen humoresk natürlich beleuchtet, was wahre Tapferkeit ist, wo sich drei Generäle streiten, ein russischer, ein amerikanischer und ein österreichischer, wer die tapfersten Soldaten hat. Und der russische oder der amerikanische sagt als erstes seinem Soldaten, klettern Sie auf diesen 10 Meter hohen Fahnenmast und springen Sie herunter. Also der salutiert, klettert drauf, springt runter, beide Beine gebrochen, wunderbar. Der Russe sagt, na Moment, Russe holt sich einen Soldaten, klettern Sie auf den 20 Meter hohen Fahnenmast und springen Sie hinunter. Also der salutiert, klettert drauf, springt runter, alles Mögliche gebrochen, ja, alle zufrieden. Und dann sagt der österreichische General, vom Herr Peppi, kletter darauf auf den Fahnenmast und spring herunter. Bist du deppert, da tue ich mir ja weh, oder was? Seht ihr, meine Herren, das ist Tapferkeit. Aber es ist ein tiefsinniger Witz, weil man doch merkt, es ist mehr als nur etwas äußerlich Kühnes zu veranstalten. Tapferkeit muss von innen herauskommen und muss ein Ziel verfolgen. Ja. Wie gesagt, das sind militärische Beispiele jetzt gewesen, aber wir wollen uns hier über das christliche Leben Gedanken machen. Und vielleicht kann man diese Punkte, die ich jetzt genannt habe, sich sozusagen einzeln jetzt zu Gemüte führen. Wenn Tapferkeit als Kardinaltugend bedeutet, durchzuhalten, auch wenn es schwierig ist, Leidensfähigkeit zu haben, ja, übergeordnete Werte zu suchen, dafür tapfer zu sein, durchzustehen, auch ohne der Garantie auf die eigene Unversehrtheit. Und fünftens ist es, für einen glücklichen Ausgang das Ganze zu tun und nicht nur blind irgendwie. Dann kann man daran irgendwie erkennen, wie wir im christlichen Alltag jetzt versuchen können, diese Tapferkeit zu leben, nicht? Durchzuhalten, auch wenn es schwierig ist. Ich glaube, es tut uns ganz gut, immer wieder auf Soldaten zu schauen, ja? Einen Auftrag zu haben beispielsweise und sich da durchzubeißen und nicht, wenn es ein bisschen mühsam wird, aufzugeben. Ja? Das findet auch im geistlichen Leben statt. Ja? Da nicht aufzugeben, wenn es schwierig wird, das hilft. Ich habe vor kurzem jetzt ein Einkehrwochenende gehabt, ich habe es schon erzählt, mit den Maltesern, mit dem Malteser Ritterorden, einem militärischen Orden, aber es waren also auch honorige ältere Herrschaften mit. Und das Äußerliche wurde also organisiert von einem Bundeswehroffizier, Kommandanten vom Truppenübungsplatz Almsteig. Und der hat das also recht militärisch aufgezwungen. Und dann haben sich drei Leute gemeldet und gesagt, bei uns im Zimmer gibt es kein warmes Wasser, da war es so kalt. Also die Leitungen waren eingefroren und haben sich erkundigt, was ist jetzt los? Für ein Wochenende, ja, schon ein bisschen mühsam. Also wir haben uns jetzt erkundigt, man kann nichts machen. Ja, was sollen wir jetzt machen? Aushalten. Gut. Man hat nichts mehr davon gehört. Also mich hat das schon beeindruckt. Ja, dass man das ich habe mir das nicht sagen getraut. Ich habe gesagt, naja, ich glaube, du hättest es auch so gesagt. Aber dass man nämlich die Haltung dahinter, weil ich beeindruckt von den Leuten, die das dann eigentlich hingenommen haben, dass man einfach manches Mal ist es mühsam. Das macht nichts. Das ist Tapferkeit. Ja? Und was man sozusagen sieht jetzt, wenn man an äußerliche Dinge denkt, ja, wie kann ich durchhalten? Ein Soldat muss Kondition haben, dafür hat er trainiert. Ja? Merkt man gerade bei körperlichen Anstrengungen, dass man, ganz interessant, das habe ich oft schon erlebt, man mit Leuten unterwegs ist, ich musste früher immer Bergtouren machen, da sind nicht immer die als Erste eingegangen, die am wenigsten Kondition gehabt haben, du wirst das als Wanderführer kennen. Das spielt sich im Kopf ab. Ja. Da sind oft die großen Sportler, die überhaupt keine Lust mehr gehabt und sind sich selbst im Weg gestanden. Ja. So ein bisschen sowas wie einen Kampfgeist zu haben. Ja. Was bedeutet das im geistlichen Leben? Man kann tapfer sein, indem man das geübt hat auch. Das ist das, was man Abtötung nennt. Ja. Eine Tugend erwirbt man sich, gerade die sittlichen Tugenden, die menschlichen Tugenden, wenn man sie übt, das kann man erwerben, indem man sich immer wieder neu darum bemüht. Das kann richtig auch, also gerade in dieser Tugend wird jetzt das Militär immer wieder vorkommen, weil da kann man sich ruhig etwas abschauen. Beim Militär wird nach Drill geübt, zack, bis das Intus ist. Sowas kann man auch fürs geistliche Leben machen. Ich kann mich einüben, zum Beispiel jetzt, ja, in der Früh rechtzeitig aufzustehen, obwohl das so wahnsinnig mühsam ist, damit ich mein Gebet verrichten kann, ja. Und das ist eine Form der Tapferkeit. Ja? Und wenn ich es dann geübt habe, die Tugend bedeutet ja immer, dass es dann leichter fällt, als es das Gute zu tun, als das Schlechte, dann wird es mir leichter fallen, sozusagen den inneren Schweinehund zu überwinden, der eigentlich will, dass ich liegen bleibe im Bett. Nicht? Abtötung zu machen, also ganz bewusst auch auf Dinge zu verzichten, die in sich gar nicht schlecht sind, aber es mir vielleicht manches Mal ein bisschen schwerer zu machen, damit das Normale dann leichter fällt. Ja? So wirkt man diese Tugend. Das, was bei körperlichen Anstrengungen oft die Psyche ist, die einen durchhalten lässt, ja, das ist für die seelischen Dinge das, was man nennt, im Stand der Gnade zu sein. Ja. Wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen. Im Stand der Gnade zu sein heißt, dass man wirklich schaut, dass man seelisch irgendwie oft gleich ist. Ja, wenn man eine Sünde begangen hat, dass wieder beichten geht, dass man das Gebetsleben funktioniert und so weiter. Wenn man da irgendwie ein gesundes geistiges Leben hat, dann wird das leichter fallen. Ja? Dann wird es leichter fallen, auch durchzuhalten, tapfer zu sein. Ja? Und auch Kampfgeist kann es geben im geistlichen Leben. Es kann einen geistlichen Kampf geben, ja, den gibt es. Und Kampfgeist heißt in dem Zusammenhang, dass man Begeisterung hat. Dass man Begeisterung hat für das Reich Gottes. Ja? Dass man eben nicht nur als Konsument am kirchlichen Leben teilnimmt und sagt, naja, schauen, was kommt, oder gefällt mir nicht, sondern wirklich bereit ist, selbst sich wirklich einzusetzen und Freude daran hat, sich anzustrengen. Ja? Das bedeutet Tapferkeit. Es war von Leidensfähigkeit die Rede. Die ein Ausdruck der Tapferkeit ist. Das Leid hat im christlichen Kontext eine ganz eigene Bedeutung. Ja, das ist, haben die griechischen Philosophen noch gar nicht so erkannt, das hat uns Jesus Christus, der menschgewordene Gottessohn, überhaupt erst gezeigt, was das Leid kann. Ja, das Leid selbst ist ja nicht erstrebenswert. Niemand soll sich wünschen zu leiden. Ja, das ist eine Form der Vermessenheit. Wenn man glaubt, ich versuche jetzt möglichst viel zu leiden, weil ich bin schon so heilig. Aber Christus zeigt uns am Kreuz, dass das Leid unglaublich viel bewirken kann, wenn man bereit ist, es anzunehmen. Und das findet nicht erst statt, wenn ich eine furchtbare Krankheit habe oder unglaubliches Leid auf mich zukommt oder was. Das kann in ganz kleiner Münze im Alltag stattfinden. Ja. Dass die Dinge, die einfach mühsam sind, einfach ertragen werden. Ja, dass ich sage, gut, das nehme ich jetzt an. Ist halt so. Ja. Aber man wird sich dafür auch die Frage stellen, wofür bin ich eigentlich zu leiden bereit? Was ist es wert, dafür zu leiden? Ja. Und wenn ich jetzt drauf komme, also es darf eigentlich nicht unangenehm sein in meinem Leben, dann ist das schon ein bisschen auch eine Frage, was bin ich bereit für Gott zu tun? Wenn es nichts mühsam sein darf, ja, alles nur Wellness und unbeschwert und so weiter, fehlt mir da nicht etwas? Ja. Wo belebe ich dann diese Tapferkeit? Zum zweiten Punkt, dass es um übergeordnete Werte gehen muss bei der Tapferkeit, ist das eigentlich immer die Nagelprobe für alles, was ich tue. Wofür mache ich das eigentlich? Wofür bin ich bereit, mich einzusetzen, Leid zu ertragen, mich durchzubeißen, auszuhalten, dort Schwierigkeiten und so weiter? Um mehr Geld zu verdienen? Oder ein höherer Wert fürs Vaterland? Ja? Oder noch ein höherer Wert für meine Familie? Was, wofür bin ich? Oder wirklich für Gott? Ja? Bin ich für Gott bereit, eigentlich auch tapfer zu sein? Ja? All das zu tun. Ich finde, dass das immer wieder etwas ist, was man sich als Christ auch neu bewusst machen muss, wie wichtig das ist, dass es dazugehört, bei allem, was man tut, wofür man sich einsetzt, wofür man tapfer ist, das große Ganze zu sehen. Ich glaube, das ist auch ein Problem unserer Kirche, traue ich mir zu sagen, ein bisschen unserer Gesellschaft, dass wir sehr individualistisch geworden sind und jeder auch im kirchlichen Leben oft den ureigensten Bereich sieht, selbst wenn es ein Bereich in der Pfarre ist, womöglich. Ja. Das mache ich und da kommt irgendjemand und macht einen Einschnitt. Ja. Und man sieht nur das und sieht vielleicht das große Ganze überhaupt nicht. Warum das vielleicht im großen und Ganzen einen Sinn macht oder so. Ja. Das gehört auch zur Tugend der Tapferkeit dazu. Bereit zu sein, sich da einzusetzen, vielleicht wenn es nicht genau nach der eigenen Pfeife geht. Ja. Also ich glaube, es ist ganz gut, sich da im Hintergrund immer wieder Soldaten vorzustellen. Ja? Weil Tapferkeit ist die soldatische Tugend. Ein Soldat, der dauernd nur fragt, nicht, muss ich das jetzt machen und was und diesen Befehl und so, naja, ich weiß nicht. Also, das Soldatische könnte uns schon ein bisschen weiterhelfen, auch im christlichen Leben. Ja? Dann nicht immer nur auf die eigenen Befindlichkeiten zu schauen, ist eine Form der Tapferkeit. Da brauchen wir nur auf die Märtyrer zu schauen, ja? Und auf die Bekenner, die bereit waren, wirklich nicht nur Leid auf sich zu nehmen, sondern sogar das eigene Leben hinzugeben. Und seit frühester Zeit an wurden die Märtyrer mit einer Palme dargestellt und die Palme war aber das Zeichen eines Siegers. In der Antike und in der heidnischen Antike vor allem hat man sich Sieger völlig anders vorgestellt als irgendwelche singenden Christen, die von wilden Löwen zerrissen werden. Die hätte man wahrscheinlich nicht für tapfer gehalten. Aber sehr bald haben auch die Römer gemerkt, dass das die wahre Tapferkeit ist. Das ist. Der Schuss ist sozusagen für die Heiden, die die Christen verfolgt haben, nach hinten losgegangen, bis es dann geheißen hat, das Blut der Märtyrer ist der Same neuer Christen, weil die Leute sind ins Stadion gekommen, um zu sehen, wie diese Christen da sozusagen sterben. Und dann haben sie gesehen, wie sie sterben und haben gemerkt, die sind ja viel tapferer als alle anderen, weil sie bereit sind sogar für das, woran sie glauben, zu sterben. Also da sieht man auch, dass wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Dass darin die Tapferkeit überhaupt erst zum Ausdruck kommt, kann ich mir wieder selbst fragen, nicht? Bin ich bereit, im christlichen Leben sogar verletzt zu werden? Bin ich bereit, auch zu unterliegen in den Augen der Welt, Würde ich das zulassen? Ja? Sogar zu sterben? Ja? Könnte das sein? Nicht? Nämlich, wo siegt meine Bequemlichkeit? Ja? Und wo gewinnt sozusagen das Richtige, das ich tun will, obwohl es unbequem ist? Ja? Da gehört natürlich auch gehören die inneren Kämpfe auch dazu, nicht nur die äußeren, dass ich bedrängt werde von anderen, die nicht wollen, dass ich Christ bin. Die Kampf gegen die eigenen Versuchungen, die einen bedrängen, ja, die fordert die Tugend, der Kampf fordert die Tugend der Tapferkeit. Ja, dass ich wirklich hier keine Kompromisse eingehe. Wenn ich merke, das ist eine Sünde, damit will ich mich nicht abfinden. Und das zeigt sich dann sehr deutlich, dass ich beispielsweise auch schon die Gelegenheit zur Sünde meide. Also nicht nur die Sünde selbst, sondern das, was vielleicht dorthin führen kann aus Erfahrung, das in sich noch keine Sünde darstellt, aber das vermeide ich auch schon, weil ich weiß, das kann die und die Folgen haben, das ist tapfer. Ja, also hier wirklich ganz radikal zu sein in gewisser Weise auch. Ja. All das mache ich nicht um seiner selbst willen, damit ich tapfer bin. Das Wesen der Tapferkeit bedeutet eben, ein höheres Ziel zu verfolgen. Ja. Wieder der Vergleich der Soldaten. Das hilft nichts, wenn 40.000 Soldaten im Feuer des Gegners sterben, ja, aus Sicht des Generals. Der will die Schlacht gewinnen. Ja. Es hilft nichts für mich als Christ, tapfer zu sein, wenn ich dadurch nicht das eigentliche Ziel erreiche, und das ist die Heiligkeit, zu Gott zu kommen. Ja. Also nur, dass es weh tut und dass es mühsam ist, ist noch nicht das Ziel, ja, sondern dass das zum Eigentlichen hinführt. Ja. Was ist eigentlich der glückliche Ausgang? Wofür lebe ich? Als Christ sollte die Antwort lauten, das letzte Ziel ist der Himmel. Und wenn man das wirklich sieht, ja, dann wird sich manches relativieren. Ja. Dann wird das höchste Ziel meines christlichen Lebens nicht sein, dass ich in dieser Welt glücklich bin. Die Mutter Gottes hat beispielsweise der Bernadette Soubirous, der sie erschienen ist in Lourdes, gesagt, ich verspreche dir, dich glücklich zu machen, nicht in dieser Welt, aber in der anderen. Das hat es auch eingetroffen, die hat eigentlich dann ein sehr schweres Leben noch gehabt. Aber im Grunde gehört es zum christlichen Leben dazu, dass man das letzte Ziel nicht darin sieht, hier glücklich zu werden. Nicht verboten, dass man ein schönes Leben hat als Christ und dass man schön hat und liebevolle Beziehungen pflegt und alles das. Aber manches Mal hört man Geschichten oder erlebt sie auch mit, dass jemand einen Schicksalsschlag erleidet und sagt, so, und jetzt kann ich nicht mehr glauben. Mein Kind ist gestorben, ich kann nicht mehr glauben. Nicht? Wenn Gott mir das antut, da muss man sehr nüchtern sagen, da fehlt natürlich der Blick auf das letzte eigentliche große Ziel. Nicht? Wenn das Ziel ist, dass wir uns alle im Himmel wiederfinden, sieht man diese Dinge anders. Das heißt nicht, dass es dann nicht mehr wehtut, aber man sieht die Dinge anders. Ja? Also das müssten wir eigentlich lernen. Wie immer ist es schön, in diesem Zusammenhang sich auch die Beispiele der Heiligen anzuschauen, von denen man immer sehr praktisch etwas lernen kann. Und das ist bezeichnend, dass die ersten Heiligen, die die Kirche verehrt hat, ausschließlich Märtyrer waren. Also es gibt eine Ausnahme, der Johannes der Evangelist, der ist zwar nicht als Märtyrer gestorben, aber war Apostel. Alle anderen Apostel sind als Märtyrer gestorben. Ja? Oder die Mutter Gottes, die auch das Martyrium nicht erlitten hat. Aber die Menschen, mit denen man beisammen war und die man dann als Heilige verehrt hat, das waren alles Märtyrer in den ersten Jahrhunderten. Der heilige Martin, erst im 4. Jahrhundert, war der erste Nicht-Märtyrer, der als Heiliger verehrt worden ist. Ja? Wenn man gemerkt hat, aha, der kann auch diese Vollkommenheit christlichen Lebens leben, ohne sein Leben hinzugeben. Ja? Also das ist ganz interessant, sich das einfach kirchengeschichtlich anzuschauen und wie sich das entwickelt hat, weil die Märtyrer natürlich auf eine völlig kompromisslose und eindeutige Weise diese Tapferkeit gelebt haben, indem sie wirklich bis zum Letzten gegangen sind. Ja, die haben keine Frage offen gelassen. Und so kann man sich zum Beispiel, um einen Heiligen zu nennen, der bei uns in der Kirche verehrt wird, hoffentlich auch in der Anbetungskapelle ist, der heilige Sebastian, linker Hand, ja, der war zur Zeit des Kaiser Diokletian, glaube ich, Oberster der Prätorianerleibgarde, war Christ, was verboten war, er wurde verraten, der Kaiser hat ihn zum Tode verurteilt, er wurde vom nubischen Pfeilenschützen, Bogenschützen erschossen. Womöglich haben sie nur an Arme und Beine geschossen, weil sie ihn verschonen wollten, weil sie ihn geachtet haben. Jedenfalls hat er es überlebt, wurde wieder gesund gepflegt. Und was macht dieser Mann, von dem der Kaiser, der ihn zu Tode verurteilt hat, eh glaubt, dass er tot ist? Ja, hätte ihn in Sicherheit bringen können, ja, hätte im Verborgenen leben können. Kaum war er wieder gesund gepflegt, gerade mit dem Leben davon gekommen, geht er wieder zum Kaiser hin, tritt ihm öffentlich entgegen bei einer Prozession und sagt, du musst aufhören, die Christen zu verfolgen. Woraufhin er erschlagen worden ist. Er hat praktisch zweimal das Martyrium erlitten. Aber wenn man das so viel vergleicht mit Situationen aus dem eigenen Leben, ja, na, jetzt habe ich eh schon und so, jetzt muss ich nicht noch einmal. Der hat zweimal das Martyrium erlitten. Das ist echte Tapferkeit. Das Richtige muss ich machen. Auch wenn es mir das Martyrium einbringt. Ja. Eine Heilige, die sehr schwierig zu verstehen ist, ich habe es selbst noch nicht ganz geschafft, muss ich gestehen, aber ich hoffe, ich finde einmal eine gute Biografie, aber die auch so typische Zeichen, also eine Heilige ist, die für Tapferkeit steht, ist die Heilige Jeanne d'Arc, also die Johanna von Orléans, die also in Frankreich wahnsinnig verehrt wird. Und ich habe mir oft gedacht, das ist politisch und nationalistisch und weiß ich was, aber auch so Leute wie die Therese von Lisieux, die so alles andere als irgendwie gewalttätig war, hat die hoch verehrt. Die hat im Kamel haben sie Theaterstücke aufgeführt, wo die Therese von Lisieux die Jeanne d'Arc gespielt hat und so weiter. Also die ist erst dann im 20. Jahrhundert selig und heilig gesprochen worden. Das war eine große Bewegung. Und wer die Geschichte kennt aus dem 15. Jahrhundert, sie war ein einfaches Mädchen, konnte nicht lesen und schreiben und hat immer Heilige gehört, die mit ihr gesprochen haben und die haben ihr die Auftrag gegeben, sehr schwierigen politischen Situation, da Frankreich praktisch dreigeteilt zwischen Burgund, einem sehr schwachen französischen König und den Engländern, die durch verschiedene Erbschaftsdifferenzen sozusagen wieder Frankreich zur Hälfte schon besetzt gehabt haben, Frankreich wieder zu sozusagen befreien und den eigentlichen rechtmäßigen Nachfolger auf den Thron zu setzen. Und die ist als Mädchen in einer Rüstung einem Heer vorangeritten. Das heißt, dass sie selbst überhaupt nie Gewalt ausgeübt hat, aber die hat einen Krieg gewonnen. Ja, der Dauphin, der französische König, wurde gekrönt. Sie ist dabei gestanden mit Rüstung. Wurde dann selbst den Engländern ausgeliefert. Die haben sie sozusagen als Heretikerin, hat einen Prozess gegeben. Zuerst hätte sie verbrannt werden sollen. Dann hat sie ein Dokument unterzeichnet, das sie wieder ruft mit einem Kreuz. Sie konnte nicht lesen, also wer weiß, was man ihr gesagt hat. Wurde zu so lebenslangem Kerker verurteilt. Dann hat sie das wieder widerrufen und dann wurde sie verbrannt. Ja, als rückfällige Ketzerin. Also sehr politisch alles. Aber da war ein junges Mädchen, das plötzlich eine ganze Nation befreit, weil sie bereit ist, sich Gott zur Verfügung zu stellen. Das ist wahrscheinlich der Inhalt ihrer Heiligkeit. Wie gesagt, man muss sich mehr damit beschäftigen, um es wirklich ganz zu verstehen. Aber es ist doch ein deutliches Zeichen, was Tapferkeit bedeutet, nämlich auch weit über sich hinaus zu wachsen. Ja. Der heilige Ignatius ist meiner Meinung nach ein sehr gutes Beispiel für Tapferkeit, weil in ihm sozusagen, der hat ja praktisch zwei Leben gelebt, er war ein Soldat, noch dazu ein Spanischer, was sehr viel mit Mannhaftigkeit und Machismo und so weiter zu tun hat, hat sich am Schlachtfest sehr bewährt, wie er drauf war, merkt man auch, dass er ein bisschen stolz natürlich war, ein bisschen eitel sich auch, dass sein Bein war gebrochen und schlecht zusammengewachsen. Und er hat verlangt, dass man es ihm nochmal bricht, damit es richtig zusammenwachsen kann. Also, naja, das hat nicht geklappt übrigens, hat ein Leben lang gehinkt. Aber der hat also wirklich das, was soldatische Tugend ausmacht, sicherlich besessen. Und ist deswegen so wertvoll als Heiliger, als Beispiel, wenn man über Tapferkeit spricht, weil er alles das dann übersetzt hat auf ein geistliches Leben. Ja. Wie er dann Priester geworden ist, einen Orden gegründet hat, ist natürlich nicht mehr darum gegangen, Kriege zu führen. Aber gewusst, diese Tugend der Tapferkeit muss ich haben, um im geistigen Kampf zu bestehen. Wie gehe ich um mit Versuchungen? Wie gehe ich um mit Schwierigkeiten? Wie gehe ich um mit Mutlosigkeit? Und so weiter. Und man merkt, es ist eigentlich diese selbe Tugend, die hier zur Vollendung kommt. Eine mannhafte Tugend, also nochmal, die muss man so als Spanier sehen, nicht etwas, nichts für Schwachmatiker, das war der heilige Ignatius nicht. Das hat dann nichts mehr mit Gewalt zu tun, sondern einfach mit einer Tugend, die ganz zum Sensiblen hinführt, zum Liebevollen, zum Leben mit Gott. Um noch eine Frau oder eigentlich ein Mädchen zu nennen, die heilige Marie Goretti, eine Heilige schon des 20. Jahrhunderts, ist sicher ein Beispiel für Tapferkeit. Marie Corretti war 12 Jahre alt und hat im selben Haus gewohnt wie eine andere Familie, die sehr, also es waren sehr, sehr einfache und teilweise ein bisschen schlechte Verhältnisse auch. Und ein Alessandro, der 18 Jahre alt war, hat sich irgendwie verliebt gehabt in dieses 12-jährige Mädchen. Das ist ja oft so, da war ein rüder Geselle. Sie war also sehr rein, sehr heilig, sehr fromm und so weiter. Und er wollte unbedingt sie verführen eigentlich. Und sie hat gesagt, das mache ich nicht. Ja, ganz entschieden sich gewehrt dagegen. Und ist eigentlich dann ausgeartet in eine versuchte Vergewaltigung, wo sie gesagt hat, ich will nicht, das ist eine Sünde, ich will nicht. Ja. Und er ist so wütend geworden, dass er auf sie eingestochen hat. Und sie ist im Sterben gelegen. Und jetzt kommt, neben anderen Dingen, die sie vorher schon gemacht hat als heiligmäßiges Mädchen, was so wahre Tapferkeit im christlichen Sinn ist. Sie ist im Sterben gelegen und sie ist auf einer Tragbahr weggebracht worden, um sie doch noch zu einem Arzt zu bringen. Der Alessandro ist schon festgenommen worden und es wird berichtet, dass wie sie da vorbeigetragen wird an ihm. Sie ist unglaublich erschrocken und hat Angst gehabt vor dem, ja, das versteht man ja. Also das war jetzt nicht irgendwie alles, hat sich im Wohlgefallen aufgelöst, ganz im Gegenteil. Sie ist im Sterben gelegen, weil er auf sie eingestochen hat. Sie hat Angst gehabt von ihm. Und kurz bevor sie stirbt, fragt sie der Priester, der sie versehen hat, willst du dem jetzt noch verzeihen? Und jetzt kommt die Tapferkeit zum Ausdruck, ich will ihm nicht nur verzeihen, ich wünsche mir in aller Ewigkeit mit ihm im Himmel zu sein. In dieser Situation, so etwas fähig zu sein, also das ist echte Tapferkeit im christlichen Sinn. Das große Ganze zu sehen, sich da durchzuringen, die eigene Furcht auch zu überwinden. Im Moment hat sie das mit ihm erlebt, aber sie sieht, wie schön es wäre, gemeinsam zur Heiligkeit zu kommen. Und dann ist sie gestorben. Was ist passiert? Der Alessandro ist zum Kerker verurteilt worden, auf 30 Jahre, nach 15 Jahren wieder freigelassen worden. Der hat das nicht fassen können, dass sie sowas zu etwas sagt. Das heißt doch, dass sie Maschine sein soll. Wie auch immer. Der hat sich richtig bekehrt. Der hat, nachdem er entlassen worden ist, seine eigene Familie wollte nichts mehr von ihm wissen. Angeblich hat die Familie von der Marie Corretti sich dann auch um ihn gekümmert. Hat er dann in einem Franziskanerkloster als Gärtner gearbeitet. Eigentlich wie ein Mönch gelebt. Und war anwesend bei der Seligsprechung von Marie Corretti. Das muss man sich vorstellen. Ja. Das ist auch unglaublich schön. Dieser Mut, dieses kleine Mädchen, die sich traut, sich so etwas zu wünschen. Ja, was das bewirkt. Ja, so schaut die Tapferkeit aus. Oder ein berühmtes Beispiel, Maximilian Kolbe, den habe ich öfter schon erwähnt, der also die Tapferkeit besessen hat, sich auf etwas einzulassen, nämlich statt eines Familienvaters in den Hungerbunker zu gehen, in Auschwitz, den furchtbarsten Tod zu erleiden, den man sich vorstellen kann, und sich dort auch noch bewährt hat, ja, wo die Leute berichtet haben, normalerweise hat man aus diesem Keller verließen Schreie und Flüche gehört, weil jemand voller Schmerzen und Durst dort verhungert ist, das muss grässlich sein, und er hat dort gebetet und auch die anderen mitgerissen. Also das ist so die Tapferkeit, der wahre Sieg eines christlichen Lebens. Ja. Da sieht man, wo die wahre Kraft zu finden ist. Wie gesagt, diese unglaublichen herausragenden Beispiele könnten uns helfen, dass wir das nächste Mal, wenn es bei uns einmal etwas ein bisschen Mühsameres gibt, ja, ein bisschen kleine Schwierigkeiten, Kränkungen und so weiter, dass wir uns in diese Richtung orientieren und sagen, eigentlich schön, jetzt habe ich die Gelegenheit, auch diese Tugend der Tapferkeit zu üben, mich vielleicht auch einmal abzutöten, es vielleicht zu nützen, um diese Tugend noch mehr zu erwerben und auch Freude daran zu haben, dass ich auf diese Weise lernen kann, tapfer zu sein für das Reich Gottes.